Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Path of Purpose Podcast, heute mit Chris Surel, Performance Recovery und Schlafcoach, Bestseller, Autor und Speaker. Herzlich willkommen, Chris.
Vielen Dank, liebe Simona. Schön, dass ich hier sein darf. Große Ehre.
Ja, Chris, du widmest dich einem ganz spannenden Thema, Upgrade Your Energy. Es geht um Energie, Energielevel, Lebensqualität. Wie bist du dazu gekommen, zu diesem Thema? Was war der Moment, wo du dir gesagt hast, das ist mein Ding, Energie- und Erholungssysteme zu entwickeln?
Es gab nicht diesen einen Moment, war wie so oft ein fließender Prozess, aber man kann mein Leben so in verschiedene Abschnitte teilen. In meinem ersten Teil, da war ich Tennisspieler auf dem klaren Profi-Track, da habe ich das Thema sehr viel priorisiert, typisch für einen Spitzensportler. Dann eine Schulterverletzung hat meine Karriere beendet, bin dann in die Unternehmensberatung gegangen. Da hat man ein bisschen was anderes gelernt. Da hat man gelernt, dass Willenskraft das Wichtigste ist, dass man sich durch alles durchkämpfen kann, was grundsätzlich erstmal keine falsche Tugend ist. Aber da wurde uns auch beigebracht, dass Schlaf Zeitverschwendung ist, dass Lunch for Losers ist. Die ganzen Klassiker, die man heute so halb scherzhaft aus LinkedIn-Artikeln kennt, das war meine Realität in den frühen Nullerjahren. So wurde ich geprägt. Mit Anfang, Mitte 20. Und das habe ich ernst genommen. Ich habe gesagt, wenn das die Spielregeln hier sind, dann möchte ich nach diesen Spielregeln auch gewinnen. Und habe das dann auf die Spitze getrieben. Ich habe dann irgendwann, bin ich in eine Managementposition gekommen, habe dann entschieden, ein eigenes Startup zu gründen. Und an diesem Punkt wollte ich besonders schlau sein. Aus heutiger Sicht sehr dumm, aber aus damaliger Sicht hat es für mich Sinn gemacht, dass ich quasi möglichst lange noch meinen Managerjob mache, weil der war sehr gut bezahlt und ich wollte möglichst lange auf Investoren verzichten müssen, sodass ich gesagt habe, tagsüber 12 Stunden am Tag verdiene ich Geld und nachts baue ich mein Startup. Und das heißt, ich hatte für mich bewusst entschieden, wir werden heute sicher viel über Schlaf sprechen, aber bei mir war es erstmal eine bewusste Entscheidung, meinen Schlaf auf 2 Stunden pro Nacht zu reduzieren, um mehr Zeit zu haben für die für mich damals wichtigsten Dinge. Und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Ich bin in eine schwere Depression abgerutscht, Suizidversuch und war wirklich da, wo man nicht sein möchte, obwohl ich vorher kerngesund war, mental stabil war. Also es hat mir auch wirklich gezeigt, wie schnell man, wenn man an ein paar wichtigen Hebeln unseriös rumschraubt, wie schnell Dinge auch den Bach runtergehen können. Und hatte aber ganz tolle Experten an meiner Seite, die mich wieder aufgerichtet haben. Und ja, heute 15 Jahre später habe ich irgendwann mal gesehen, dass ich kein wirklich guter E-Commerce-Gründer bin, dass aber über das Thema, was mir geholfen hat zu sprechen, mich nicht nur mit Leidenschaft erfüllt hat, sondern ich habe auch gemerkt, dass es ganz viele Menschen in meinem Umfeld interessiert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe all in, ich will alles über unseren Körper, über unser Nervensystem, über Schlafarchitektur, über Stress, über Psychologie, alles, was damit einhergeht, ist ja ein sehr vielschichtiges Thema, möchte ich lernen. Und zwar nicht nur die Theorie dahinter, sondern vor allem, wie man Menschen erreichen kann, dass die, die eigentlich keine Lust auf das Thema haben, auch keine Zeit und keine Geduld haben, es trotzdem schafft, dass sie ein paar kleine Schräubchen in ihrem Alltag verändern.
Ja, super. Und als Tennisspieler, ich meine, Sport legt ja sehr viel Wert auf den Körper, maximale Leistungsfähigkeit, auch durch Recovery, Regeneration. Hattest du da schon irgendwelche Routinen, die dir hinterher auch wieder geholfen haben? Oder war da irgendwie, hattest du da eine Basis gelegt, auch mit Ernährung? Ne? Also wenn man sich so die Spitzensportler ansieht, dann haben die ja, ist das ja eine Wissenschaft für sich, im Sport Leistung zu bringen.
Ja, mhm. Also muss man zwei Dinge, um deine Frage zu beantworten, nein. Und es hat zwei Gründe. Erstens, als ich jung war, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, da war das noch nicht so professionell wie heute. Da gab es nicht die Roger Federers und die Cristiano Ronaldos, die, wie du sagst, da wirklich eine Wissenschaft draus gemacht haben. Man kann das, wenn man mal im Tennissport bleibt, ganz schön sehen. Boris Becker zum Beispiel heute, der hat ja eine künstliche Hüfte, Knie etc. Das heißt, in der Zeit hat das Thema Regeneration noch gar nicht so eine Rolle gespielt. Die haben kein Krafttraining gemacht, kein Stretching gemacht, sondern da ging es erstmal nur um den Leistungsteil, nicht um den Erholungsteil. Mit zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen und Role Models in dem Bereich hat sich das heute professionalisiert, aber nicht zu meiner Zeit.
Hm. Ah, verstehe, ja. Du sprichst davon, du möchtest mehr funkelnde Augen statt rote Augen sehen. Ne? Also genau, da sprichst du ja diesen diesen Erholungseffekt an. Ne? Das funkelnde Auge. Was gibt Energie? Was macht so ein Auge? Was bringt so ein Auge zum Funkeln für dich so, ich sag mal so, als Kernidee oder so als ein paar Säulen einfach so reingeworfen?
Ja, also grundsätzlich ist erstmal ein Bild, weil viele Menschen, ich komme wieder aus so ein bisschen der Leistungsgesellschaft, wo es die Red Eye Flights gibt, für die sich die Leute rühmen, dass sie morgens um 6 schon da sind, wo sie sein müssen etc. und dass man das kann und so ein. Wie gesagt, ich habe da früher auch wirklich eine Affinität für gehabt und ich bin auch heute noch eher in dem Lager, wo ich sage, ich mag Durchhaltevermögen, ich mag Ambitionen, ich mag auch für etwas kämpfen. Aber was ich lernen durfte, ist, dass es auch einen nachhaltigeren Weg gibt, das zu tun. Es muss nicht gegen die Gesundheit laufen, gegen das eigene Energielevel. Und wenn ich sage, und das ist die Vision, die wir in meiner Firma haben, eine Welt mit weniger roten, mehr funkelnden Augen zu kreieren, dann meine ich nicht, dass wir alle von der Ambition runtergehen sollen, sondern dann wünsche ich mir, dass wir als Individuen, aber auch als Unternehmen und als Gesellschaft insgesamt eben diesen Zwischenweg finden, dass wir nach wie vor Dinge gewuppt kriegen wollen, aber das Ganze eben nicht auf Kosten unserer Gesundheit, sondern langfristig mit einer guten Gesundheit und einem guten Energielevel. Dafür steht so dieses Bild der funkelnden Augen. Und rein physiologisch gesehen kann man das natürlich auch beobachten. Menschen, die Schlafentzug haben, haben eine ganz andere Ausstrahlung, bis hin zu wirklich roten Augen, weil sie eben weniger Tränenflüssigkeit haben etc. Aber diese funkelnden Augen sind eher ein Bild für ein Gesamtkonzept.
Okay. Kommen wir doch mal zu diesem Gesamtkonzept. Was unterscheidet die Menschen, die langfristig enorm leistungsfähig sind und gleichzeitig aber auch gesund sind, von den Menschen, die genauso leistungsfähig sind, aber zusammenbrechen? Was machen die, die gesund bleiben, anders?
Natürlich ein sehr vielschichtiges Thema und ich will jetzt nicht Gefahr laufen, zu sehr zu generalisieren und zu banalisieren, aber lassen Sie mal ein paar Klassiker aufgreifen. Grundsätzlich können wir erstmal sagen, dass die Menschen, die es über Jahrzehnte schaffen, ein Gleichgewicht gefunden haben. So, und dieses Gleichgewicht muss verschiedene Elemente einbauen. Es gibt zum Beispiel, und ich darf ja mit vielen Menschen zusammenarbeiten und manche kommen zu mir mit einer Liste von 10, 20, 30 Themen, wo sie sagen, das habe ich alles schon optimiert. Meine Ernährung ist optimiert, mein Schlaf ist durchoptimiert, ich mache Meditieren und alles. So, aber da höre ich schon in den ersten zwei Sätzen, dass das Problem zwischen den Ohren sitzt. Also so einen inneren Kritiker, eine Gnadenlosigkeit sich selbst gegenüber, diesen Treiber, der alleine schon das einzige Problem sein kann. Ich sage bewusst kann, weil es nicht bei jedem so. Aber man darf, oder meine Erfahrung zumindest zeigt, dass wir nicht zu sehr immer auf die klassischen Routinen gehen dürfen, sondern es muss eben ein Gesamtkonzept sein, dass man einen Geist hat, der einen gerne fordert, aber nicht jeden Tag fertig macht. Es hat was mit Glaubenssätzen, mit Treibern zu tun. Und dann natürlich rein physiologische Dinge, wenn man dauerhaft zu kurz schläft, wenn man dem Körper nicht die richtigen Nährstoffe zuführt, wenn man den ganzen Tag nur sitzt oder liegt. Die ganzen Klassiker, die man auch weiß. Mein Job ist eigentlich so ein bisschen das, was Omas und Großomas früher erzählt haben, das wieder den Leuten in der modernen Gesellschaft so ein bisschen vor Augen zu führen und vor allem Lösungen zu finden, wie es in den Alltag reinpasst. Weil wir heute in einer sehr unnatürlichen Welt leben, wo es gar nicht mehr so einfach ist, die Physiologie, die uns von der Evolution mitgegeben wurde, artgerecht zu behandeln.
Das stimmt, da sagst du was, dass wir sehr weit weg sind von dem, was gesund ist. Ne? Also wir haben im Prinzip etwas normalisiert, was ja uns krank macht. Ne? Also extrem getrieben zu sein, extrem performant in Stresssituationen zu sein, nur in Ausnahmesituationen zu sein, viel zu machen, ist ja eigentlich nicht der gesunde Modus. Ne? Und das haben wir normalisiert. Und wenn wir von Erholung sprechen und dann vielleicht an Nichtstun denken oder an Urlaub, dann gehst du, so wie ich das verstanden habe bei dir, weit darüber hinaus. Also du hast ein Recovery-System entwickelt. Was sind da die Elemente dieses Systems?
Die Elemente sind 7 Stück. Wenn wir die Zeit haben, gehen wir sie kurz mal durch und muss sagen, wo wir tiefer einsteigen wollen. Also diese strategische Erholung nenne ich das. Also Erholung nicht reaktiv zu sehen, wenn es unbedingt mal notwendig ist. So machen es die meisten Menschen. Sie probieren durchzupowern, bis irgendwann die Akkus in den roten Bereich kommen und dann fällt ihnen auf, oh, das ist ja nicht nachhaltig. Oft bei Menschen so Mitte 30, das ist so ein kritischer Punkt, den ich beobachte. Das hat zum einen damit zu tun, wie lange man dann auch schon im Berufsleben ist, zum anderen auch mit körperlichen Veränderungen. Aber ich glaube, wir kennen das alle. Mit Anfang 20 ist man feiern gegangen bis 4-5 Uhr morgens, kurz duschen gegangen und dann ins Praktikum oder so. Das fällt einem mit Mitte 30, Anfang 40 schon deutlich schwerer. So. Aber es strategisch zu betreiben heißt, dass man nicht reaktiv, wenn ein Problem auftritt, sondern es wirklich in den Alltag einbaut. Und zwar nicht nur am Feierabend, am Wochenende, im Urlaub, sondern wirklich auch in den Arbeitsalltag. Und das besteht aus verschiedenen Komponenten. Komponente 1 ist, und das wird die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht überraschen, aber erstmal ein Mindset-Thema. Wir müssen gucken, welche Überzeugungen, welche inneren Glaubenssätze zum Thema Erholung vorhanden sind. Denn wenn die fehlgeleitet sind und destruktiv sind, dann nützt alles nichts, was man an Wissen sich aneignet, wenn irgendwo drin im Unterbewusstsein jemand sagt, das ist nicht richtig. Du bist faul, wenn du Pausen machst. Das ist für Schwächlinge. Das ist Zeitverschwendung, es lenkt mich von meiner Produktivität ab. Gibt es ganz viele Treiber, die uns gerade im Kindes- oder Jugendalter geholfen haben. Viele sind ja in einem Setting, entweder vom Elternhaus oder im Leistungssport oder in der Schule aufgewachsen, dass Leistung etwas ist, wofür man Liebe bekommt. Und der Umkehrschluss ist, wenn ich keine Leistung bringe, dann bin ich auch nicht liebenswert. Das klingt jetzt so kalenderspruchmäßig, wenn ich das so sage, aber meine Beobachtung ist wirklich, dass die erfolgreichsten Menschen auf diesem Planeten, die ich hinter verschlossenen Türen intim kennenlernen darf, oder dass solche Glaubenssätze ganz tief verankert sind. Und das hat zwei Aspekte. Zum einen einen wahnsinnigen Vorteil, weil das ist der Grund, warum sie so unfassbar krasse Leistungen bringen. Es ist ja erstmal nicht normal, dass man so über seine Limits hinausgeht, über so einen langen Zeitraum. Und dafür werden sie bewundert, gefeiert von ihrem Umfeld. Es hängt oft mit Karrieren zusammen, mit gutem Einkommen. Aber der Preis, den sie intern für sich bezahlen, mit der Stimme, die sie jeden Tag erleben müssen, der ist teilweise immens und kann sehr, sehr energieraubend sein. Das heißt, das ist Schritt 1, dass wir uns ansehen, was ist eigentlich so die innere Landschaft an Treibern, an Überzeugungen. Punkt 2 geht es darum, das Nervensystem zu regulieren. Viele Menschen haben heutzutage Schwierigkeiten damit, aus dem Stressmodus rauszukommen. Gucken wir, dass wir auch wieder schnell in den Erholungsmodus, in den Parasympathikus kommen. Punkt 3, Schlaf. Da geht es nicht darum, unbedingt mehr zu schlafen, weil das hilft vielen Menschen gar nichts, sondern wie wir nachts besser erholen können mit der gegebenen Anzahl Stunden an Schlaf. Punkt 4, Ernährung. Wenn wir dem Körper dauerhaft bestimmte Nährstoffe vorenthalten, dann werden wir kognitiv und körperlich nicht gut funktionieren können. Auch da habe ich viel Erfahrung. Ich habe in der Beratung Projekte gehabt, wo ich jeden Tag 2 Leberkässemmeln gegessen habe. So Fleischkäsesemmeln, sagt man hochdeutsch. So, mein Blutbild war eine Katastrophe nach einer gewissen Zeit. So, und dann geht es natürlich auch um Bewegung, aber da ist mein Job nicht so sehr, die Leute ins Fitnessstudio oder zu einem Marathon oder zu einem Sixpack zu coachen, sondern erstmal darum, wie man trotz langen Arbeitstagen, trotz vielen Reisen, trotz Leben im Hotel, trotz familiärer Verpflichtungen etc. trotzdem seine Physiologie so pflegen kann, dass sie einen mental, kognitiv und auch körperlich trägt und nicht zu Rückenschmerzen führt, zu verkürzten Gelenken und eben auch zur kognitiven Minderleistung. Und Punkt 6, das ist das Thema Habit Change, also Gewohnheitsbildung. Denn alles, was ich in den bisherigen Blöcken gesagt habe, ist nur Schall und Rauch, wenn man das Wissen nicht in den Alltag umsetzen kann. Und zwar, wenn es stressig ist, wenn man auf der Rille läuft. Nicht, wenn man top motiviert ist und wenn man voll am Start ist, sondern wenn es kritisch wird.
Ganz genau. Der Druck stabil bleiben, ne? Dass dann nicht alles über Bord geworfen wird. Das ist die Kunst, ne?
Absolut. Und da die Leute wollen immer gerne motiviert werden und diszipliniert sein und so, aber da mache ich einen großen Bogen drum, denn das sind sehr endliche Ressourcen. Mein Job ist es, den Menschen mit möglichst wenig Aufwand die richtigen Routinen in ihren Alltag zu bringen. Denn das ist das, worauf wir uns verlassen können, wenn es eben kritisch wird. Und der letzte und siebte Block, für den habe ich ehrlich gesagt, der ist jetzt kürzlich erst dazugekommen, so in der Entwicklung. Deshalb, ich habe noch keinen schönen Begriff, beziehungsweise den Begriff, den ich jetzt nenne, der gefällt mir nicht. Und der heißt produktiver Arbeiten. So, und da machen Leute aber sofort eine Schublade auf und sagen, boah, ich muss doch schon so viel schaffen. Jetzt sagt der Typ mir noch, wie ich noch mehr schaffen soll. Und das ist es genau nicht, sondern mir geht es darum, die gegebene Arbeit etwas produktiver, effektiver erledigt zu kriegen, damit wir überhaupt Freiräume kriegen für kleine Mikropausen, für die Dinge, die wir in den ersten 6 Blöcken besprochen haben. Genau, so, das einmal so der...
Ja, genau, oder dass man nicht so in so einem Meeting-Marathon festhängt, dass man sagt, okay, jetzt mache ich mal zwischendurch eine Pause oder ich brief meine Assistenz, dass die Meetings im bestimmten Rhythmus stattfinden und nicht so klatsch, klatsch, eins nach dem anderen alle Lücken füllen. Ne?
Ja, so, und das sind so die 7 Bausteine und je nachdem, welche Herausforderungen die Menschen haben, ich sag mal, am Ende muss man in allen Bereichen ein gewisses Grundlevel haben, denn jedes System ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Wenn man sich in einem Bereich, und das erlebe ich oft, dass Menschen so einen Lieblingsbereich haben, da wo sie Leidenschaft haben, vielleicht auch eine Historie haben, zum Beispiel Ernährung, das interessiert sie, sie bereiten sich gern tolles Essen zu etc. Aber wenn dann 2, 3 andere Bausteine sehr schwach ausgeprägt sind, dann ist das eben das begrenzende Glied für das gesamte Energielevel.
Hm. Hört sich gut an. Das sind sehr, sehr starke Säulen, die einem Kraft geben und die einen aufbauen können. Also finde ich sehr, sehr gut. Und das Verrückte ist, dass Gesundheit oder Erholung, Regeneration, der Erholungsmodus eigentlich gar nicht so kompliziert ist oder so schwer ist. Ne? Es sind so kleine Sachen, die selbstverständlich sein könnten, die es aber nicht mehr sind. Und das dann wieder zu holen. Ne?
Ich war letzten Freitag in einem Executive Coaching. Es waren 15 Executives, die aus verschiedenen Firmen zusammenkamen. Und für 14 Menschen war das höchst relevant, was ich erzählt habe. Ja. Und für einen war das so ein bisschen befremdlich. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, warum. Und es war jemand, der aus dem Leistungssport kam und jetzt auch noch im Leistungssport auf einer Funktionärsebene tätig ist. Und er sagte genau das, was du gerade sagst. Es ist doch gesunder Menschenverstand, dass man vor einen Block geht und eine halbe Stunde rausgeht oder dass man genug Licht kriegt oder. So, natürlich ist gesunder Menschenverstand, aber die Realität von vielen Menschen sieht halt einfach anders aus. Ja. Wenn man es nicht gelernt hat, weil man es verlernt hat, weil man keine Zeit dafür hat, weil man die Notwendigkeit nicht sieht. Es gibt so viele Gründe im Ergebnis und es zeigen ja Zahlen, sowohl Krankheitszahlen als auch jede Statistik zeigt ja, dass wir als Gesellschaft da eher unterdurchschnittlich gut unterwegs sind.
Ja, also ich meinte auch nicht, dass es einfach ist. Es ist ja gar nicht einfach. Es ist relativ, könnte simpel sein, aber es ist nicht einfach umzusetzen in unserem Alltag. Ne?
Ja.
Und es könnte gesunder Menschenverstand sein, aber unsere Lebensrealität ist eine andere. Und das wieder zurückzudrehen, das ist das Schwierige. Wobei die Bausteine im Prinzip einfach sind. Aber wir kriegen das einfach nicht unter irgendwie. Mhm. Ja, im im Alltag?
Beziehungsweise, wir kriegen es, wir haben kurz über Gewohnheitsbildung gesprochen. Es gibt ja so Mythen, Internet ist voll davon, es dauert 30 Tage, sich zu verändern oder 66 Tage oder 90. So, erstmal sind alle Zahlen falsch, weil es hängt immer davon ab, über welche Gewohnheit wir sprechen, über welche Person wir sprechen. Gibt es also eine ganz große Varianz, gibt es keine Daumenregel. Das Entscheidende ist aber, sich zu verändern, dauert genau eine Sekunde. Menschen verändern sich dann, wenn ihr Painpoint erreicht ist. Ich beobachte das immer wieder, solange es nur sich etwas vornehmen ist, ein guter Vorsatz. Bald haben wir wieder Neujahr und die Menschen sind aus welchem Grund auch immer durch einen Jahreswechsel wieder motiviert und erinnern sich, dass sie Dinge anders machen wollen. So, aber das ist alles nur Schall und Rauch. Wenn der Painpoint, der Schmerzpunkt erreicht ist, dann passiert es sofort. Und auch das erlebe ich immer wieder, wenn Menschen in einem Burnout waren, wo sie auf einmal nicht mehr arbeiten können, wo sie sich um ihre Familie nicht mehr kümmern können. Dann stehen sie nicht sofort auf und schreien, juhu, jetzt wird's verändert. Aber die Bereitschaft ist auf einmal da. Hat auch damit zu tun, das klingt jetzt vielleicht skurril für einige Menschen, die da noch nicht waren an diesem Punkt, aber ich beobachte immer wieder, dass Menschen eine gewisse Dankbarkeit und Erleichterung haben, wenn sie endlich vor die Wand gefahren sind. Denn dann haben sie eine offizielle Entschuldigung, ein Attest sozusagen, wo sie sagen können, okay, jetzt kann ich mal endlich ruhiger machen. Vorher hat es ihnen ihr Glaubenssystem und ihr Wille durchzuhalten und so einfach nicht erlaubt. Das kann man finden, wie man will. Ich kenne das auch. Natürlich weiß man, wenn man in so einer Krise ist. Natürlich weiß man, dass man Dinge falsch macht. Aber trotzdem gibt es Stimmen und Treiber in einem, die das overrulen, die einfach das ignorieren. Und wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, ich bin jetzt raus, dann entsteht bei vielen erstmal eine Erleichterung. Das, was ich natürlich probiere, ist, den Menschen schon vorher, bevor sie an diesen Punkt kommen, bestimmte Dinge mit an die Hand zu geben. Denn da wieder rauszukommen, der Weg zurück ist teilweise richtig lang. Aber so sind wir Menschen und daran habe ich mich auch gewöhnt. Und muss man auch als Familienmitglied, als Freund oder sowas Menschen zureden, mach doch langsamer oder so. Das hilft in den allermeisten Fällen nichts. Gerade wenn, es gibt eine sehr spannende oder eine sehr renommierte Suchtforscherin, die Dr. Anna Lemke von der Stanford University. Und sie sagt auch immer, wenn sie mit Angehörigen von Drogenabhängigen etc. spricht, du wirst sie nicht retten können. Und was sehr Ähnliches gilt auch für Arbeitssucht. Man wird Menschen wahrscheinlich nicht retten können, je nachdem, wie stark es natürlich ausgeprägt ist. Man muss es selber durchleben und dann auf einen neuen Pfad finden.
Ja, starker Punkt, definitiv. Es ist schon heftig, wirklich den kompletten Zusammenbruch zu erleben, um dann zu sagen, okay, und jetzt lerne ich, wie Gesundheit geht. Es ist eigentlich krass und sehr hart, ne? Als hätte man sich das dann irgendwie verdient, aber ja.
Ja, aber ich finde, es klingt auch wieder abstrus und vielleicht schrecke ich jetzt auch ein paar Menschen ab, aber ich finde, es hat auch etwas Episches und etwas Schönes irgendwie, dass man eben auch die Höhen und Tiefen des Lebens komplett erlebt. Es muss nicht jeder, also ich sage nicht, Krisen sind toll, aber wenn man nun mal an dem Punkt ist, dann kann man sehr, sehr viel lernen. Und ich habe auch einen Podcast, Auf und Ab heißt der, und da lade ich immer Menschen ein, die Höhen und Tiefen hatten und die aber bereit sind zu berichten, was sie in den Krisen gelernt haben und wie es sie stärker gemacht hat. Denn auch das erlebe ich immer wieder, dass die Superpower von Menschen, die entsteht nicht beim Däumchen drehen, sondern sie entsteht ganz oft in den tiefsten Krisen. Und auch wenn es sich im Erleben in dem Moment nicht besonders rosig anfühlt, wenn man ein paar Hausaufgaben macht in dieser Zeit, dann kann man wirklich auf ein neues Level wachsen, was man vorher nie für möglich gehalten hätte.
Ja, absolut. Da kommt man so in Kontakt mit sich selber und es geht dann um einen selber und wie man wirklich ist oder so das Authentische, ne? Das kommt dann raus und man kann sich wirklich kennenlernen, wie man wirklich ist. Chris, effektives Abschalten, das ist ja schon für viele sehr schwer, abends nach der Arbeit die Arbeit mal sein zu lassen, sich dann zu erholen oder auch am Wochenende, ne? Dass da auch noch das Gedankenkarussell kreist. Und ja, und dann auch im Urlaub, ne? Es braucht ewig mehrere Tage, bis man da irgendwie rauskommt und dann ist schon der Urlaub vorbei und geht's wieder weiter. Effektives Abschalten, was hast du da für Tipps oder was hast du da herausgefunden, wie das am besten geht?
Mhm. Auch großes Thema mit Facetten, aber lass uns mal auf die Klassiker gehen. Zum einen dürfen Menschen verstehen, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, dass es eine Differenzierung zwischen Abschalten und Umschalten gibt. Was meine ich damit? Wenn ich Menschen frage, die sagen, ich kann nicht abschalten, dann frage ich, was machst du denn, wenn du nicht arbeitest? Und dann zählen die mir Dinge auf, die zwar nicht mehr mit der Arbeit zu tun haben, die aber für unser Nervensystem, und darum geht es ja, mindestens genauso aktivierend und stressig und anstrengend sind. Das heißt, abschalten heißt erstmal nicht nur von der Arbeit einen Schritt zurücktreten, sondern es heißt, das autonome Erregungslevel senken, signifikant senken. So, und ich mache jetzt ein fiktives Beispiel, aber wenn man zum Beispiel 5 Tage die Woche intensiv arbeitet, am Computer Probleme lösen muss, strategisch denken muss etc., und dann am Samstag, am Sonntag den ganzen Tag in der Stadt verbringt, wo unendlich viele Impulse auf einen einrassen, wo man Entscheidungen treffen muss. Gehe ich in diesen Shop? Ja, nein. Schaue ich mir das an? Ja, nein. Wo man durch einen Baumarkt geht mit so vielen Produkten. Das sind jetzt nur banale Beispiele, aber was ich damit zeigen will, am Ende geht Abschalten dann, wenn wir es schaffen, dem Nervensystem weniger bis keine Impulse mehr zu geben. Impulse über das Auge, über die Ohren und über unseren Geist. Das heißt nicht, dass wir wie so ein Shaolin-Mönch im Schneidersitz in völliger Stille und Klangschale sitzen müssen. Das meine ich nicht. Es muss nicht Ruhe im Kopf einkehren. Was aber schön wäre, ist, wenn man sich Phasen am Tag oder in der Woche schafft, wo der Input von außen signifikant runtergefahren wird. Und das ist im Übrigen nicht gleichzusetzen damit, ob etwas Spaß macht oder nicht. Denn auch das erlebe ich oft, dass die Menschen sagen, ja, dann kann ich ja von der Arbeit abschalten. Stimmt nicht, man schaltet um. Wenn man sich auf andere Weise stark berieseln lässt, dann ist man vielleicht die Probleme, die man im Job hat, kurzzeitig los. Aber das Nervensystem ist nach wie vor im Vollgasmodus. Das ist also Schritt 1, dass man wirklich mal analysiert, habe ich überhaupt Minuten während des Tages, während der Woche, wo kein Input mehr kommt? Und da werden die meisten heute feststellen, dass das nicht der Fall ist. Das Handy lässt grüßen. Einen Podcast zwischendurch beim Spazieren noch oder beim Laufen gehen oder wie auch immer. Vielleicht schalten jetzt ganz viele ab, die es gerade beim Joggen nehmen. Macht das erst nach der Episode.
No? Ja,
aber genau, aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht zu jeder Wachzeit immer konsumieren müssen. Man kann das machen, also wir sind alle sehr robust, aber wenn man sagt, ich möchte wieder lernen, runterzufahren, dann ist Schritt 1, auch mal Reizarmut zu ertragen. Und ich sage bewusst ertragen, denn für viele ist es gar nicht mehr so einfach, Stille, Langeweile zu ertragen. Denn dann kommt die Stimme, die sagt, aber das ist doch total unproduktiv, was du machst. Du wolltest doch noch 5 Bücher lesen und 7 Episoden von der Simona nachhören und. So, und das sind alles verständliche menschliche Dinge heutzutage. Und trotzdem ist das Nervensystem so gebaut, dass es immer mal wieder auch keine Reize haben möchte, um mal in den Verdauungsmodus umzuschalten. Schritt 1. Schritt 2, wenn wir jetzt sagen, okay, wir geben dem Körper diese Ruhephasen, dann ist die Frage, wo kommt das erhöhte Erregungslevel her? Ist es ein körperliches Phänomen, dass der Puls zu hoch ist etc.? Dagegen kann man Dinge tun, mit der Atmung kann man dagegen arbeiten. Zum Beispiel können wir uns gleich mal 1-2 Übungen ansehen. Und bei manchen ist es aber auch mental bedingt, dass einfach viele offene Punkte im Kopf rumschwirren, was dann auch zu Einschlafproblemen oder Durchschlafproblemen führen kann. Und auch da wundern sich die Menschen erstmal. Die kommen zu mir und sagen, ja, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, habe dann schnell noch Haushalt erledigt, gegessen, gehe dann ins Bett und dann fangen meine Gedanken an zu rasen. So, mach bitte, dass das aufhört. Dann sage ich, ich werde nicht machen, dass das aufhört, weil sie müssen ja irgendwann rasen. Also, wenn wir den ganzen Tag nur Input kreiert haben, wann ist die erste Sekunde, die erste Minute, wann mal nichts mehr auf uns einprasst? In dem Moment, wo der Kopf das Kopfkissen berührt, das Licht aus ist, ist die erste Sekunde für die meisten Menschen des Tages, wo mal nichts mehr reinkommt. Und dann ist es ganz normal, dass da erstmal der Verarbeitungsmodus aktiviert wird. So. Was kann man dagegen tun? Meine Empfehlung ist da ganz klar, lieber auf eine Viertelstunde Schlafzeit zu verzichten. Jetzt werden die Menschen sagen, ich schlafe eh schon so wenig, jetzt sagt er euch, soll noch weniger schlafen. Ja, es stimmt, denn wenn man in diesem hyperaktiven autonomen Erregungslevel einschläft, dann verbleibt man typischerweise nur im Leichtschlaf und da findet keine Erholung statt. Also lieber nochmal 10, 15 Minuten Schlafzeit runternehmen, dann in den Verarbeitungsmodus gehen, die Dinge, die im Kopf passieren, einfach zulassen. Man muss das auch nicht wegmeditieren oder was auch immer. Kann man machen. Wer meditiert, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ganz tolle Sache. Für viele ist es halt zu anstrengend. Und der Anspruch ist auch falsch, dass man sagt, ich möchte Ruhe im Kopf. Meine Empfehlung ist, den Lärm zuzulassen und es auszusitzen. Denn man wird sehen, dass nach ein paar Minuten es weniger wird. Es wird leiser, es wird weniger schnell, weil die Dinge langsam verarbeitet werden.
Ja, das sind so deine Tipps, um abzuschalten, erstmal umzuschalten und in den Verarbeitungsmodus gehen und Stille aushalten, ne? Also diese Reizarmut zulassen. Was ist so deine Erkenntnis oder so deine Erfahrung, dass Menschen jetzt doch beginnen, Erholung höher zu priorisieren oder dieses Thema doch wichtig zu nehmen, ne? Also wir sehen viele Zeitungsbeiträge oder auch viele Themen überall auf Social Media, da geht es doch um Recovery. Was ist, ne, wir sind da sehr weit entfernt von der Wahrnehmung, die wir hatten oder dem Mindset, das wir hatten in den Nullerjahren, wo das wirklich schneller, höher, weiter war. Was hat sich geändert, deiner Meinung nach, oder wie beobachtest du das?
Ja, also erstmal ist ein schöner Trend, denn je mehr Fahrt aufgenommen wird, desto einfacher ist es, auch Kulturen zu verändern, Gewohnheiten zu verändern. Es sind verschiedene Einflussfaktoren, die wir beobachten können. Zum einen, die Menschen sind einfach müde. So. Also wenn mehr Menschen den Painpoint haben und auch früher in ihrem Leben, früher war das so, als ich angefangen habe, dann kamen Menschen mit Mitte, Ende 40 zu mir und haben gesagt, boah, jetzt nach 20, 25 Jahren Arbeit ist schon echt hart. Heute habe ich Klienten und Klientinnen, die sind Anfang, Mitte 20. Die haben 6 Monate Berufserfahrung und sind schon an einem sehr kritischen Punkt. Corona war da ein einschneidendes Ereignis und verschiedene andere Dinge. Also eine viel größere Gesellschaftsschicht hat heute Energielevelprobleme. Das wäre meine erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, die Wissenschaft wird immer besser darin, Dinge auch zu erklären. Es gibt auf Social Media mittlerweile Professoren, Doktoren etc., die Dinge einfach gut erklären können und damit auch ein größeres Problembewusstsein erschaffen können. Zweite Thema, das dritte Thema, es wird auch immer schicker. Ich kriege immer mehr Posts, wo es darum geht, dass junge Leute nicht mehr damit angeben, sage ich mal, wie sie die Nächte durchgefeiert haben, sondern eher wie ihr Schlafscore ist. Oder welche Proteinshakes sie zu sich nehmen oder so. Also da ist ein bisschen ein Umdenken. Natürlich alles in bestimmten Communities, in bestimmten Bubbles etc. Aber das beobachte ich schon. Und ein Trend, der jetzt in den letzten 2, 3 Jahren richtig abgehoben hat, ist der ganze Longevity-Trend. Also Menschen beschäftigen sich damit, wie sie länger leben können. Was erstmal erstaunlich ist, finde ich. Denn alles, was wir normal beobachten, ist, dass Menschen sich das, was langfristig passiert, zwar grundsätzlich ein Thema ist, aber es nicht wirklich hoch priorisieren. Sonst würde heute kein Mensch rauchen, kein Mensch würde Alkohol trinken, wenn diese Themen wirklich wichtig wären. Wichtiger ist normalerweise das Empfinden im Hier und Jetzt. Und deshalb finde ich es sehr bemerkenswert, dass auf einmal Millionen von Menschen heute bereit sind, Zugeständnisse zu machen, um möglicherweise 10, 15, 20 Jahre länger zu leben. Aber das sind so ein paar große Trends. Es gibt noch andere, aber das führt in der Summe dazu, dass eine höhere Wahrnehmung da ist und das Thema einfach in einer viel breiteren Öffentlichkeit diskutiert wird.
Ja, spannend. Du hast jetzt auch gerade davon gesprochen, dass Longevity, also dass die Wissenschaft auch weiter ist. Du sprichst auch vom Circadian Signal Alignment, also vom zirkadinen Rhythmus. Gibt es da auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder haben wir einfach ein neues Bewusstsein für alte Weisheiten, sag ich mal? Oder holen alte Weisheiten auch hoch und gucken uns das irgendwie mit einem neuen Auge an?
Von allem etwas. Also was ein Trend ist, dass Dinge, die schon seit Hunderten von Jahren im Volksmund empfohlen werden zum Beispiel, dass man die jetzt begründen kann durch bestimmte Gehirnscan-Maßnahmen oder andere Messmethoden, Schlaflabore etc., kann man also Phänomene nachvollziehen, die man vorher nur auf einer Verhaltensebene beobachtet hat. Das ist, sage ich mal, ein Bereich. Es gibt aber auch weitere Bereiche, wo man heute einfach durch Studien, durch Daten auf neue Erkenntnisse stößt, auf neue Zusammenhänge stößt. Etwas, was wir vor 15 Jahren noch nicht wussten zum Beispiel, ist, dass im Tiefschlaf das Gehirn entgiftet. Also da werden Proteine, die bei uns beiden und bei allen, die zuhören, jetzt gerade produziert werden, werden giftige Proteine werden rausgewaschen im Tiefschlaf. So, und wenn man keinen Tiefschlaf oder zu wenig Tiefschlaf hat, dann passiert das eben nicht. Und eine der Folgewirkungen kann sein, wenn man diese toxischen Proteine nicht regelmäßig rausspült, dann fangen die an zu verklumpen, so Plaquestrukturen, um die Neuronen zu entwickeln. Und das ist eine der Risikofaktoren zum Beispiel für Demenz, für Alzheimer. Das heißt, wir sehen jetzt auch Zusammenhänge, die vorher unbekannt waren. Man sieht große Fallzahlen an Demenz, an Krebs, an Herz-Kreislauf-Störungen etc., können aber heute viel besser Querverbindungen zur Ernährung, zu Bewegungsmangel, zu Schlafstörungen etc. kreieren. Und das hat zum einen den Vorteil, dass man eben schlauer wird. Auf der anderen Seite beobachte ich auch, dass Menschen gar nicht fassen können, wie banal die Gründe teilweise sind. Ich hatte bei mir eine Krebsforscherin, die Dr. Hanna Heikenwälder im Podcast, und viele haben sich wirklich getriggert gefühlt, dass sie gesagt hat, 50% aller Krebsfälle wären durch Lifestyle-Entscheidungen vermeidbar. Weil es gibt den Leuten auch wieder Selbstverantwortung mit. Es ist immer einfacher zu sagen, ich habe in der genetischen Lotterie leider den schwarzen Peter gezogen. Und es spielt auch immer eine Rolle, ich will hier nichts vereinfachen. Aber der Anteil Lifestyle-Entscheidungen, gerade in den Bereichen Schlaf, Ernährung, Bewegung, aber auch soziale Kontakte, wie viel wir mit Menschen zu tun haben, welche Qualitäten unsere Beziehungen haben, das hat auf all diese großen Krankheiten einen deutlich höheren Einfluss, als wir in den letzten Jahrzehnten vermutet haben.
Du sprichst auch häufig von Tiefschlafverdichtung. Wie schläft man denn mehr tiefer oder besser tiefer oder länger tiefer? Ist das denn so auf das kühle, auf die 18 Grad Umgebungstemperatur achten, auf die gute Matratze, die dunklen Vorhänge oder die Rollladen? Oder gibt es da noch andere Sachen, auf die man Wert legen sollte?
Absolut. Es ist ein, sag ich mal, sehr umfangreiches Thema. Habe ich ein Buch zugeschrieben, die Tiefschlafformel. Und da ist, sag ich mal, das gesamte Bild aufgeführt. Auch hier müssen wir, oder ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis, das Tiefschlafsystem ist auch nur so stark wie das schwächste Glied. Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Das sind alles wichtige Hygienefaktoren. Aber es gibt Leute, die sagen, ich habe doch meine Vorhänge schon abgedunkelt. So, ich trage schon meine Oropax etc. Also man kann viel richtig machen. Und wenn man die eine Sache, die aber richtig reinknallt, sage ich mal untechnisch, wenn man die übersieht, dann kann das der limitierende Faktor sein. Das kann Stresslevel sein. Es kann im Unterbewusstsein sein. Es kann auch Rhythmusthemen zum Beispiel sein. Etwas, was viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, ist, wenn man sehr häufig komplett andere Aufstehzeiten hat, Einschlafzeiten hat. Der Körper hat eine gewisse Trägheit. Du hast vorhin zirkadianen Rhythmus angesprochen. Wir wollen alle maximal flexibel sein und ich hätte das auch am liebsten gerne. Wir sollten aber verstehen oder wir dürfen verstehen, dass unser Gehirn eine Vorhersagemaschine ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel montags bis freitags um 7 Uhr morgens frühstückt, dann trifft das Gehirn für Samstag eine Prognose, die heißt, um 7 Uhr wird sehr wahrscheinlich Nahrungsbrei ankommen. Das heißt, ich bereite schon mal bestimmte Verdauungssäfte vor. Wenn jetzt am Samstag das Frühstück nicht um 7 kommt, dann laufen die erstmal ins Leere. Das Gehirn, das hat natürlich keine Stimme, aber sagt, okay, ich habe einen Fehler begangen. Dann kommt, wird System runtergefahren, um 10 Uhr kommt es dann, ziemlich unvorbereitet, weil um 10 kenne ich so nicht. Das heißt, andere Insulinsensitivität etc. Sonntag vielleicht wieder um 10, am Montag wieder um 7. Ist das kritisch? Je nachdem, wie man da drauf guckt. Es geht nie um Perfektion, also das sollen die Leute nicht falsch verstehen. Wir dürfen eben nur verstehen, dass es immer um Prognosen geht. Und wenn man zu immer unterschiedlichen Zeiten Sport macht, Nahrung zu sich nimmt, ins Bett geht, aufsteht, also sehr chaotische zirkadiane Signale setzt, dann ist unsere innere Körperuhr in einem sehr verwirrten Zustand. Und daran hängt eben, wie konsistent und gut Hormone wie Melatonin, wie Cortisol, wie Serotonin ausgeschüttet werden. Und das sind keine Hygienefaktoren, das definiert im Kern, wie wir leben, wie wir unseren Alltag erleben. Und je genauer wir da sind, diese Dinge eben in Einklang zu bringen, desto einfacher ist es, ein hohes Energielevel zu halten. Genau, das sind einfach, und genau von da kamst du ja, das ist eine typische Folge, wenn man also alle Hygienefaktoren, wenn dann aber die innere Körperuhr richtig eingestellt ist, dann passiert es eben auch mit dem Tiefschlaf. Wenn allerdings irgendwo Roadblocks, wie ich sie nenne, am Start sind, dann kann es sein, dass man 6, 7, 8, 9 Stunden schläft und trotzdem nicht erholt aufwacht.
Du hast mich sehr neugierig gemacht mit einem Tipp, den du angeteasert hast, in 9 Minuten einschlafen. Wie geht das?
Ich überlege gerade, wo ich anfangen soll. Auch hier gilt, alles, was dich am Einschlafen hindert, zu eliminieren. Was könnten Hinderungsfaktoren sein? Wenn der Körper Signale empfängt, es ist Zeit zum Wachbleiben, dann wird er wach bleiben, beziehungsweise dann wird es lange dauern, einzuschlafen. Die 9 Minuten sind, du hast jetzt gesagt, es hat dich neugierig gemacht, dass etwas, was Menschen gerne haben, gerade die 30, 40, 50 Minuten zum Einschlafen brauchen, zur Wahrheit gehört auch, dass 9 Minuten eigentlich ein bisschen zu schnell ist. Menschen, die sehr schnell einschlafen, haben typischerweise ein Übermüdungsproblem. Also wenn man 2, 3, 4, 5 Minuten nur zum Einschlafen braucht, dann ist das etwas zu kurz. Das zeigt, dass eigentlich ein bisschen zu viel Schlafdruck im System ist. So ein Sweet Spot, auf den wir eigentlich hinarbeiten, ist so um die 15 Minuten plus minus. Deshalb die 9 Minuten, 10 Minuten sind absolut okay, aber was ich damit sagen möchte, ist, es geht nicht darum, die Einschlafzeit auf 0 zu minimieren. Das wäre nicht die richtige Story, sondern es geht darum, wenn man regelmäßig 20 plus 25, 30 und vor allem stark wechselnde Einschlafzeiten hat, dann ist das etwas, wo man drauf schauen darf. So. Was kann man ändern? Wir haben über Rhythmus gesprochen, hier elementar. Wenn man mal um 8 einschlafen möchte, mal um 10, mal um 2, woher soll der Körper wissen, wann er das vorbereitende Hormon Melatonin ausschütten soll? Also Konsistenz ist hier auch entscheidend. Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme ist etwas, was den Körper aktiviert. Auch wenn wir uns nach einer schweren Mahlzeit zwar müde fühlen, heißt nicht, dass es uns für einen guten Schlaf vorbereitet, sondern Nahrungsaufnahme sagt dem Körper, okay, alles wieder hochfahren, ich muss mich jetzt um Nahrung kümmern. Das heißt, wer ein Problem mit sehr, sehr erratischem Einschlafen hat, lieber 2 bis 3 Stunden vorm Schlafen die letzte Nahrungsaufnahme als 15 Minuten vorher. Und auch da kommt man oft wieder an berufliche, an soziale Restriktionen dran, ist mir klar. Aber auch hier gilt, wenn der Painpoint groß genug ist, wird man Lösungen finden. Man kann sich, ich mache ein Projekt mit einem großen Rettungsdienst, da sprechen wir darüber, wie die Menschen in der Spätschicht, in der Nachtschicht schon die Nahrung währenddessen zu sich nehmen können, dass sie dann eben nach der Nachtschicht schnell in einen erholsamen Schlaf finden. Manchmal ist ein bisschen mehr Prep-Work, also Vorbereitungsaufwand notwendig, aber es geht.
Und kommen wir nochmal zu dem Thema, was wir eingangs besprochen hatten, nämlich Burnout. Du sagst, Burnout ist nicht zu viel Arbeit, an Burnout ist jeder selber schuld. Worin liegt der Kern für dich bei Burnout?
Ja, ich habe da einen Post zugemacht, wo sich sehr viele Menschen echauffiert haben. Was ich spannend fand, ich fand es deshalb spannend, weil ich habe keine genaue Statistik gemacht, aber die meisten, die sich da empört haben über die Aussage, sind Fachleute und Theoretiker. Und die allerwenigsten sind Menschen, die es erlebt haben. Und die Menschen, die es erlebt haben, viele nicht öffentlich, weil es immer eine Frage, was man auch öffentlich, ich habe so viele Zuschriften von Menschen bekommen, die einen Burnout hatten oder haben und haben gesagt, genau das ist der Punkt. Als ich das verstanden habe, dass ich eigentlich, jetzt kann man über Schuld, ob Schuld der richtige Begriff ist, wir können auch über Verantwortung sprechen. Ich möchte mich jetzt nicht zu sehr in Begrifflichkeiten aufhängen, aber wenn Menschen die ganze Zeit probieren, das Umfeld zu verändern, dann wird es schwierig, weil wir sind einfach noch nicht da, wo wir vielleicht alle gerne wären, dass alles nur im Sinne unserer Work-Life-Balance ist und unserer Longevity-Pläne etc. ist. Es gibt immer wieder Dinge, wo sich unsere Ziele und Unternehmensziele, gesellschaftliche Ziele im Weg stehen. Und da ist meine Erfahrung, sowohl von mir persönlich als auch in der Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Menschen, dass der Punkt, wo man versteht, ich bin verantwortlich, ich kann Dinge verändern, da passieren 2 spannende Dinge. Zum einen ändert man typischerweise tatsächlich Dinge, Aber man kommt auch geistig aus so einer Opferrolle raus. Man empfindet wieder mehr Selbstwirksamkeit, selbst wenn die Situation sich vielleicht aufs Erste gar nicht so sehr ändert. Aber man fühlt sich wieder etwas besser als Herr dieser Situation. So. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, was ist es dann? Ganz häufig erlebe ich, dass es gar nicht so sehr die Arbeitszeiten sind oder das Stresslevel, sondern die innere Stimme, wie sie mit einem kommuniziert. Für Menschen, die das nicht kennen, mag das zu banal klingen. Aber ich treffe wirklich viele Menschen, die einen Burnout haben. Und ich treffe vor allem auch Menschen, das ist ja der Spannende, die mit der gleichen Arbeitsbelastung, mit einem noch intensiveren Setting eben nicht in eine Überforderung kommen. Das ist ja die Frage, worin unterscheiden sich die Menschen? Also es kann nicht die Arbeit an sich sein. Es kann auch nicht die Arbeitsbelastung an sich sein. Sondern es ist die Frage, ob man gut regeneriert in den kurzen Erholungspausen und ob man den ganzen Tag getriggert ist, im Angstmodus ist und denkt, man kann drauf gucken und sagen, okay, ich schaffe das heute wieder nicht. Wenn man jeden Tag, jede Minute denkt, ich werde das nicht schaffen, dann ist es eine andere energetische Belastung, als wenn man sich sagt, taffer Tag heute, aber ich glaube, ich krieg's hin. So, also ein bisschen so eine Wurstigkeitseinstellung jetzt auf einem hohen Niveau, sage ich mal, gar nicht, dass man nicht an der Qualität interessiert ist oder dass man Abstriche macht, aber ein Grundoptimismus an den Tag legt, der begründet sein muss. Es hilft gar nichts zu Dingen, die nicht positiv sind, einfach zu sagen, ist alles schön. Davon halte ich gar nichts. Ist auch bewiesen, dass so eine toxische Positivität eher das Gegenteil bewirkt. Aber wir haben schon in der Kontrolle, und da reden wir von mentalem Training, das sind Abläufe, die man trainieren kann, wie man auf Situationen guckt. Mhm. Und da sehe ich, dass es einen ganz großen Unterschied gibt, eben ob Menschen das für sich erkannt haben oder nicht.
Mhm. Spannend. Hast du in deiner Zusammenarbeit mit deinen Klienten, mit Menschen gesehen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, oder sagst du, nee, das ist universell? Die Leute, die Stress haben, die haben Stress, die haben irgendwie ein Digital Overload, würdest du sagen? Also was siehst du da? Gibt es da Unterschiede? Oder ist das gar nicht mal so relevant?
Meinst du geografisch kulturelle Unterschiede oder unternehmenskulturelle Unterschiede oder auf was bezogen Kulturunterschiede?
Ja, geografische, ne? Also Menschen, die woanders wohnen, die in anderen Städten, Ländern, Kontinenten wohnen. Also ja, klar, also von
da gibt es natürlich massive Unterschiede. Wenn man sich überlegt, in den USA haben die Menschen 2 Wochen Urlaub pro Jahr. So, da haben wir natürlich andere Diskussionen, was mal ganz platt gesprochen Urlaubsplanung betrifft, als wenn man den Luxus in Deutschland hat, den viele hier noch für zu wenig empfinden, dass die meisten 5 bis 6 Wochen haben, dann noch sehr viele Feiertage etc. Also da gibt es schon große Unterschiede. Asien ist dann auch nochmal eine andere Diskussion. Also da gibt's große kulturelle Unterschiede, ja.
Mhm. Gibt es auch eine wissenschaftliche Strategie oder eine Studie, die jetzt neu herausgekommen ist, die dich total geflasht oder geplättet hat? Wo du sagst, Wahnsinn, dass das erforscht ist.
Mich flashen eigentlich jede Woche neue Sachen. Das ist das Coolste an meinem Job. Ich lese so pro Woche, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, irgendwas zwischen 20 und 40 Studien und habe immer noch das Gefühl, dass ich bei weitem nicht hinterherkomme, weil der Output wirklich extrem ist. Aber wenn du mich jetzt fragst, eine Sache, die ist jetzt nicht kürzlich, ja, sie ist schon ein paar Jahre alt, die Erkenntnis, aber trotzdem, die finde ich sehr faszinierend. Es wird ja viel über Tracking, über Schlaf, Tracking etc. gesprochen. Es gibt Ringe und Armbänder und Uhren, die das können, und ich bin auch ein großer Freund von. Was aber eine Forscherin herausgefunden hat, ist zuerst an Ratten entdeckt und jetzt auch vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 an Menschen entsprechend bestätigt hat, dass verschiedene Teile unseres Gehirns in verschiedenen Schlafphasen sein können. Das heißt, es kann sein, dass der Präfrontalkortex zum Beispiel im Tiefschlaf ist und aber Teile des limbischen Systems in einer Leicht- oder REM-Schlafphase sind. Und das finde ich deshalb so spannend, weil es erklärt, warum Menschen im Schlaflabor oft Abweichungen zwischen subjektiv empfundenem Schlaf und dem, was auf den Daten erkennbar ist, hat. Und auf der anderen Seite führt es natürlich diese ganze Tracking-Diskussion, ich will nicht sagen ad absurdum, weil das wäre zu kurz gesprungen, aber es zeigt, dass wir das Ganze mit einer gesunden Distanz beobachten dürfen. Denn ganz genau weiß es nicht mal das Schlaflabor, sondern da müsste man wirklich Elektroden in die einzelnen Gehirnregionen reinstecken. Und es zeigt, dass das Wichtigste nach wie vor unsere Intuition, unser Empfinden ist. Und das kann ich jedem, wie gesagt, ich bin großer Freund von Tracking, aber immer als unterstützendes Element und nicht als Ersatz. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich gucke morgens erstmal in die App, wie ich geschlafen habe oder wie es mir eigentlich geht, dann ist das etwas, wo ich ein bisschen schmunzeln muss, beziehungsweise dann auch sage, dass ich es eher anders handhaben würde.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Gibt es so eine Gewohnheit, die das Leben komplett verändern würde innerhalb von 3 Monaten, wenn man sie heute einsetzen würde? Gibt es sowas, was du CEOs, High-Performern mitgeben könntest? Gibt es so eine Gewohnheit, die wirklich richtig so das Rad rumreißen könnte?
Überleg hier, weil ich sag mal, es gibt 5 bis 10 Gewohnheiten und die können wir jetzt nicht alle durchgehen, aber damit treffen wir 90%, 95% aller Menschen. Hier gilt wieder, wo ist das schwächste Glied im System? Und jetzt kann man sagen, wo machen die meisten den größten Fehler? Wenn ich eins rauspicken würde, dann ist es wahrscheinlich alle 90 Minuten eine kleine Pause zu machen von 60 Sekunden oder so. Eine bestimmte Atemübung, Exhalation Emphasized Breathing zum Beispiel heißt das. Warum würde ich damit starten? Weil es ist, wenn du dir die 7 Themen, die ich vorhin aufgezeichnet habe, Position 2 war Nervensystem regulieren. Das ist die Basis. Wir alle laufen im übertragenen Sinne mit einem extrem verkürzten mentalen oder geistigen Bizeps durch den Alltag und ganz viele Effekte sind Folgen daraus. Einschlafprobleme, Konzentrationsprobleme, Produktivitätsnachteile. Das heißt, es steht und fällt mit einem flexiblen Nervensystem. Auch das lässt sich messen. Wir sprechen hier von der sogenannten Herzratenvariabilität. Und das ist die Menschen, die einen Tracker am Körper tragen, können diese Zahl sich sehr einfach ansehen. Und da einen Fortschritt zu machen, ich sag mal 5 Millisekunden oder so in den nächsten Monaten, das verändert alles, weil das heißt, dass das Nervensystem anpassungsfähiger, adaptiver ist auf den Stress und die Erholung, die der Alltag uns bringt. Und mit einem zwar starken Bizeps, aber dehnbaren Bizeps durchs Leben zu gehen, ist etwas, was Auswirkungen und Folgeeffekte auf alles im Leben hat.
Sehr schön. Du hast ein Buch geschrieben, die Tiefschlafformel, und jetzt kommt ein neues Buch raus,
ja.
Das High-Energy-Prinzip.
Ja.
Und magst du uns da ein bisschen was von erzählen und uns da einen Einblick geben? Um was geht es da, High-Energy? Was ist da die Kernaussage?
Ja, sehr gerne. Also die Tiefschlafformel war sehr speziell eines dieser 7 Elemente rausgepickt, weil ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass da einfach sehr viel Informations- und Bedarf. Ich mache es immer so ein bisschen davon abhängig, was werde ich in Vorträgen gefragt, in Coachings gefragt, wo ist gerade der Zahn der Zeit. Und mein Eindruck ist, dass die Basics vom Schlaf mittlerweile ganz gut verstanden sind von vielen Menschen, dass aber die Gesamtzusammenhänge, was alles ineinander greift, am Ende interessiert niemand, wie viel Tiefschlaf man hat. Was interessiert ist, wie mein Energielevel ist, ob ich ausgeruht aufwache, ob ich ein Nachmittagstief habe oder nicht oder ob meine Augen funkeln, um wieder zu diesem Bild zu kommen. Und in meinem neuen Buch habe ich die 8 Prinzipien zusammengefasst und runtergeschrieben, die eben notwendig sind, um ein hohes Energielevel zu halten. Denn welche Fragen habe ich bekommen? Ich sehe mittlerweile, du hast gesagt, es gibt einen Trend, immer mehr Informationen, es schießen Startups aus dem Boden, die Tools verkaufen. Es gibt alles mittlerweile. Und was ich beobachte, ist, dass die Menschen sehr, sehr überfordert sind von all diesen Tipps, die sich teilweise auch widersprechen. Und immer wenn Menschen überfordert sind, dann ziehen sich häufig Menschen zurück und machen gar nichts. Und das ist eigentlich schade, denn dadurch, dass wir mehr Informationen haben, sollte es ja dazu führen, dass die Menschen auch bessere Entscheidungen für sich treffen können. Und mein Anspruch in diesem Buch ist, mir es gelungen ist, werden wir dann bald sehen, wenn die Menschen es in den Händen halten, eine Essenz dessen zusammenzufassen, was eben notwendig ist, unter all den ganzen Informationen da draußen, zurück zu dem, was unsere Evolution, unsere Biologie für uns vorgesehen hat, auf eine einfache Art, die realistisch ist. Es geht da nicht darum, sein Leben um 180 Grad zu verändern, sondern mit kleinen Anpassungen im Alltag etwas mehr natürliche Abläufe wieder in den Alltag zu holen, der für viele eben sehr unnatürlich geworden ist.
Sehr schön. Ganz genau. Also zurück zu dem, was gesund ist, was einfach ist, was der gesunde Menschenverstand ist, was auch natürlich ist. Ne?
Also ja, aber
nicht so fancy, sondern das, was irgendwie so die Basics, die Grundlagen sind, oder?
Ja, aber ein Aber, weil da ist viel, was eben nicht gesunder Menschenverstand ist. Das sind neue Herausforderungen, die mit unserem Alltag zu tun haben. Beispiel Strategie Nummer 5, Dopamin. So, Dopamin, alle reden davon, die wenigsten verstehen, was Dopamin eigentlich ist und vor allem, wie es funktioniert. Ich glaube, man hat mittlerweile verstanden, dass durch Social Media gibt es Dopamin etc. und es soll irgendwie nicht so gut sein. So, aber jetzt kommt der Punkt, das Dopaminsystem ist für ein Leben gemacht vor 10, 100.000 Jahren, wo wir viel Anstrengung betreiben mussten, um eine Belohnung zu kriegen. Wir mussten kilometerlang rennen, um ein Tier zu erlegen, um an Futter zu kommen. So, heutzutage hat sich das komplett umgedreht. Wir sind in einer Welt, wo man sich überhaupt nicht mehr anstrengen muss und überall freies Dopamin zur Verfügung ist. Und dafür ist unser System gar nicht gemacht. Das heißt, da geht es nicht darum, wieder zurück zu den Basics zu kommen, weil den Basics gibt es nicht mehr. Das Bild, was ich im Buch verwende, ist, dass wir wie so ein Kaktus sind, der im Regenwald steht, weil wir die ganze Zeit nur noch, wir sind für Dürre gemacht, werden jetzt aber zugeregnet. Und da braucht man neue Strategien, um in dieser Welt, die sich nicht mehr ändern wird, das Dopaminsystem so, ich sag mal, zu schützen, damit wir nicht in einen sogenannten Dopamin-Defizit-Zustand kommen. Denn was passiert, wenn dieser Kaktus im Regen steht? Der Körper fängt an, seine Dopamin-Andockstellen, seine Rezeptoren einzuziehen und runterzufahren, weil er einfach mit der schieren Menge und Frequenz an Dopaminimpulsen gar nicht mehr klarkommt. So, und das führt dazu, Dopamin ist die gleiche Logik, der gleiche Belohnungspfad im Gehirn, wie es bei Drogen beobachtbar ist. Je mehr Rezeptoren sich einziehen, desto toleranter werden wir für bestimmte Impulse. So, und das heißt, man braucht immer mehr Stimulation, um nicht um high zu werden, sondern um überhaupt in einen Normalbereich zu kommen. Und was hier aus meiner Sicht wichtig zu verstehen ist, und es wird so noch überhaupt nicht diskutiert, ist, dass alle Verhaltensweisen, die Dopamin ausschütten, aufs gleiche Konto einzahlen. Das heißt, wenn man zum Beispiel nur am Wochenende extrem anspruchsvoll essen geht, im Sinn von Gewürzen etc., wenn man nur ein-, zweimal die Woche sehr intensiv Sport macht, wenn man an anderen Tagen nur einmal die Woche Netflix-Binge-Watching-Session macht, nur einmal, also alles nur einmal die Woche macht, wenn man sich das isoliert ansieht, wird man sagen, ich übertreib's doch gar nicht. In Summe führt es aber dazu, dass jeder Tag einen Dopamin-Dauerregen darstellt. Und das führt eben dazu, dass auch, wir haben vorhin über Burnout gesprochen, es gibt keinen echten Dopamin-Burnout. Was es aber gibt, ist, dass das Dopamin so runtergefahren ist von der Baseline, dass die Menschen wirklich wenig Antrieb mittlerweile haben, wenig Freude an den kleinen Dingen des Lebens haben und nur noch stimuliert werden, wenn sie wirklich so eine Superdosis bekommen. Und das beobachte ich in ganz vielen Bereichen. Und da lohnt es sich, glaube ich, hinzugucken und gegenzusteuern.
Ja, super. Ja, genau, das ist sehr aktuell. Und das hatten wir so vorher noch nicht, ne? Also sehr spannend. Ja, Chris, ich freue mich dann sehr auf dein Buch. Und wir werden das auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch das bestellen könnt und dann auch nachlesen könnt.
Am 10. März geht's los. Und wir werden ein sehr umfangreiches Bonuspaket auch reinpacken für alle, die auch schon vorbestellen. Das heißt, da wird richtig schöne Online-Kurse zum schneller Einschlafen geben. Du hast vorhin gefragt, wie man in 9 Minuten einschläft, werden wir reinpacken. Also viele Dinge, die auch über ein reines Buch hinausgehen, sodass sich, glaube ich, extrem lohnt, es auch vorzubestellen.
Sehr schön. Machen wir auf jeden Fall. Zum Abschluss, Chris, ganz kurz, was ist die eine Botschaft, die du weitergeben möchtest? Und welche Botschaft wäre das?
Also meine persönliche Erfahrung ist, man muss immer so ein bisschen gucken, wenn man, es gibt den schönen Spruch, jetzt wird es ein bisschen länger, aber ich hoffe es ist okay, den schönen Spruch, ja. Wenn man ein Hammer ist, sieht man überall Nägel. Ich liebe diesen Spruch, weil es zeigt so ein bisschen, dass jeder sich so ein bisschen immer sein eigenes Thema am allerwichtigsten empfindet. So, und jetzt bin ich ein High-Energy-Coach und natürlich kommt jetzt von mir die Aussage, dass Energie wichtig ist. Aber selbst wenn ich diesen Job nicht hätte, glaube ich, würde ich folgendes Statement machen, dass Energie nicht alles im Leben ist. Aber ohne Energie ist das meiste nichts mehr. Man kann sich nicht mehr um seine Familie kümmern, um seine Hobbys, um die Dinge, die einem wichtig sind, den Job. Es wird einfach alles schwierig, wenn das die Energie weg ist. Ja. Und deshalb möchte ich den Menschen mitgeben, sie dazu inspirieren und ermuntern, ein paar kleine Anpassungen im Leben zu machen, dass man nicht an den Punkt kommt, wo es alles weg ist und der Weg zurück sehr, sehr weit ist. Wir sind nicht besonders gut darin, präventiv und prophylaktisch Dinge zu tun. Aber wenn der Aufwand nicht zu groß ist, dann glaube ich, lohnt es sich, ein paar kleine Schräubchen zu drehen.
Absolut. Super, das ist ein ganz toller Appell. Und genau bei dir wird man ja auch fündig im neuen Buch, auf deiner Webseite, in deiner Arbeit. Da gibst du ja viele Schräubchen mit und auch sehr viele Mindset-Hacks. Also ne, ich finde es immer sehr, sehr schön, sehr motivierend, sehr inspirierend, von dir zu lesen, von dir zu hören.
Und vielen Dank.
Danke, dass du heute bei uns bist und deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank, Chris.
Danke für die schönen Fragen, dass ich hier sein durfte und dir auch für deine tolle Arbeit.
Dankeschön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.